Guten Morgen, liebe Geschwister. Entschuldigt wegen vorhin, ich habe nur einen trockenen Hals, mir geht's gut. Und Ralf hat gleich für einen Nachschub gesorgt, vielen Dank. Ja, also wir sind wirklich dankbar, dass es uns gut geht. Wir haben die Monate der Pandemie und der verschiedenen Lockdowns in Österreich gut überstanden. Und Carmen hat es letztes Mal so beobachtet. Also so gesund wie im letzten Jahr waren wir eigentlich schon lange nicht mehr, gell? Und doch, vielleicht hilft es doch uns mit diesen ganzen Masken und den Abständen. Keine Ahnung. Jedenfalls, ja, sind wir dankbar, dass wir wieder hier sind für die paar Wochen noch, bevor wir dann Mitte Juli wieder ausreisen auf die Philippinen. Und danke auch für die Einladung, dass ich mit euch gemeinsam heute Gottes Wort reinschauen kann. Und das wollen wir jetzt auch gemeinsam tun. Wer kennt von euch Eric Little? Oh, Liddell. Wer kennt von euch den, ja? Die Stunde des Siegers, habt ihr den Film gesehen? Ja, der Eric Liddell, das war ein Schotte, Missionarskind aus China, der 1924 die Olympischen Spiele im 400-Meter-Lauf gewonnen hat mit seinem Team. Ja, da war der, genau. Und der später dann wieder als Missionar zurück ist nach China. Und die Stunde des Siegers verfilmt halt so ein bisschen diese Olympiageschichte da. Wofür der aber so besonders bekannt wurde, sage ich mal, ist für die Tatsache, dass er während der Olympischen Spiele am Sonntag nicht gerannt ist. Ja, am Sonntag war so ein Rennen gewesen, das hätte er rennen sollen, und da ist er nicht gerannt. Er gesagt hat, der Sonntag ist der Tag des Herrn, da rennt er nicht. Und ist stattdessen in der Gemeinde gegangen und hat dort gepredigt. Das kommt im Film auch ganz gut raus eigentlich, ja. Und gut, das sei jetzt dahingestellt, aber was das Thema, was das aufwirft, ist die Frage, sollen oder dürfen Christen am Sonntag rennen oder an Wettkämpfen teilnehmen oder nicht? Ja, ich meine, ich will jetzt dem Eric Little da nichts unterstellen an seinen Motiven, er hat es sicher von Herzen getan, aber die Frage muss man sich schon stellen grundsätzlich. Und diese Frage wirft ein viel größeres Thema auf, über das wir uns heute ein bisschen Gedanken machen wollen. Und zwar das Thema der Gesetzlichkeit. Ja? Was dürfen Christen oder nicht? Darf man das? Darf man am Sonntag rennen oder nicht? Wie gehen wir damit um? Was darf man überhaupt als Christ oder nicht? Darf man überhaupt die Frage stellen, was man darf und nicht darf als Christ? Wie gehen wir damit um? Ja? Und so wollen wir uns heute ein bisschen Gedanken machen eben über dieses Thema der Gesetzlichkeit eben. Es ist was, was mir auch schon lange auf dem Herzen ist und ja, wo es jetzt sicher viel zu sagen gäbe. Und so ist es heute einfach ein Versuch, uns ein bisschen, unseren Kopf, unser Herz ein bisschen um dieses Thema herumzuwickeln, sage ich mal. Ja. Und wir wollen das heute unter drei Punkten tun. Wir wollen uns erstmal ein bisschen die Eigenschaften und Ursachen von Gesetzlichkeit anschauen, ein bisschen auch geschichtlich kurz mal ein bisschen reinschauen. Dann natürlich die Auswirkungen, ja, die Auswirkungen von Gesetzlichkeit im eigenen Leben, in der Gemeinde und hoffentlich erkennen, dass es eine Plage ist, grundsätzlich. Dass es was man bekämpfen muss. Und dann eben die Heilung, die Lösung. Was kann man dagegen tun? Ja, was ist da so das Gegenmittel gegen Gesetzlichkeit. Das wollen wir uns heute ein bisschen anschauen. Und beginnen wir gleich, schauen wir uns gleich mal an, ja, was sind denn Eigenschaften, Ursachen von Gesetzlichkeit? Und in dem Nachdenken drüber, wo das eigentlich herkommt, wie kann man das ein bisschen fassen, vielleicht ein bisschen definieren sogar? Da bin ich auf was gestoßen, und zwar von dem Edward Fisher, das ist ein Puritaner. Der hat ein kleines Büchlein geschrieben, sage ich später noch mehr dazu, 1645 in England, und das heißt The Marrow of Modern Divinity, also der Kern moderner Gottseligkeit. Ja? Und da hat er auch dieses Thema Gesetzlichkeit behandelt, und er definiert das so, Gesetzlichkeit oder Gesetzlicher ist jemand, der das Gesetz in die Angelegenheiten der Rechtfertigung hineinbringt. Und ich dachte mir, ja, das ist eigentlich eine gute, grundsätzliche Definition vielleicht mal. wenn man das weiter ausbaut, ist eine Gesetzlichkeit vielleicht jemand oder gesetzlicher jemand, der halt eben das Gesetz oder Gesetze, Regeln, Vorschriften, Standards, die man sich selber so zurechtlegt, in die Angelegenheiten der Rechtfertigung vor Gott bringt. Sozusagen diese Regeln und diese Gesetze, diese Standards, die ich mir selber zurechtlege, die tragen dazu bei, mich vor Gott in irgendeiner Form zu rechtfertigen. Für die Nichtchristen, für Leute, die nicht errettet sind, die religiös sind, denken vielleicht, die kommen dadurch in den Himmel. Christen denken vielleicht, dadurch kann ich mir vor Gott einen gewissen Status erwirtschaften, ein gewisses Ansehen. Ich kann mich vor ihm als Christ rechtfertigen in irgendeiner Weise. Ich kann vor Gott irgendwie gut dastehen, Annahme, Bestätigung und Segen oder irgendwas mir erwerben durch verschiedene eben Vorschriften halt, die man halt versucht einzuhalten. Und das könnte vielleicht so ein bisschen ein grober Rahmen sein, in dem wir uns bewegen können, wenn wir über Gesetzlichkeit jetzt nachdenken. Und wenn man jetzt ein bisschen in die Geschichte hineinschaut, da erkennt man sehr schnell, dass es einfach eine allgegenwärtige Sache ist und auch wirklich viel Not und Konflikt gebracht hat. Ich meine, wenn man kann eigentlich von Beginn der Menschheit an, ja, ist ja diese Idee, dass auch Heiden versuchen, ihre Götter in irgendeiner Form durch irgendwelche Regeln zufriedenzustellen. Ja, das ist ja heute im Animismus noch so, dass da schaust du durch die Geschichte hinein. Das ist einfach, das war immer schon so. Ja, seit dem Sündenfall eigentlich. Und aber für uns interessanter ist vielleicht, wenn wir mit den Pharisäern beginnen. Wenn man überlegt, die Pharisäer jetzt haben ja so circa 165 vor Christus, wo es den Makkabäeraufstand gab, haben die Pharisäer eine sehr wichtige Rolle gespielt. Die gab es damals ja schon. Ja, die haben sich ja damals schon formiert und die haben sehr wesentlich zum Erhalt und zur Identität des Judentums beigetragen. Das war ja alles am Auseinanderfallen dort. Der Seleuzidenkönig hat ja den Tempel verunreinigt, hat ja die Juden verfolgt bis aufs Schärfste. Und dann gab es diesen Aufstand und die Pharisäer damals, gemäß der Geschichtsschreiber, die man halt so, ja, wenn man so nachliest in Lexikon, haben die sehr dazu beigetragen, dass die Juden ihre Identität als Juden wiedergefunden und erhalten haben. Mit der Zeit haben sie sich dann eben, sind sie extrem geworden und haben ihre eigenen Regeln dazu getan. Und dann findet man die Pharisäer in dem Zustand zur Zeit Jesu, wo es viel Konflikt gab. Ja, wir kennen ja, das ist ein Sinnbild für Gesetzlichkeit, die Pharisäer. Ja, du musst was tun, um Gott zu gefallen. Wir sind die Richtigen und ihr seid die Sünder. So, ja, das Pharisäertum. Dann schauen wir in die ersten Gemeinden hinein. Es dauert nicht lange nach der Auferstehung, nach der Ausbreitung des Evangeliums, dauert es nicht lange, dann wird der Galaterbrief notwendig. Ja, weil Juden, Christen kamen und sagen, nein, die Errettung alleine in Christus ist nicht genug. Ihr müsst euch beschneiden und verschiedene Dinge einhalten, das Gesetz einhalten. Ja, deswegen schreibt Paulus den Galaterbrief, weil diese falsche Lehre schon die Gemeinden abgelenkt hat vom wahren Evangelium. Wieder eben durch Gesetze, durch Gesetzlichkeit hat es da große Konflikte in den Gemeinden gegeben. Wenn wir wieder vielleicht ein bisschen weitergehen, 20 Jahre weiter vielleicht nur oder 15 oder was, dann schreibt Paulus den Kolosserbrief. Ja? Und im Kolosserbrief wird eine neue Art von Gesetzlichkeit erwähnt. Man muss ja sich überlegen, es hat sich ja nach und nach die Gemeinde wegbewegt von einem jüdischen Hintergrund zu einem hellenistischen Hintergrund. So wurde dieses Gesetz, jüdische Gesetz, immer weniger wichtig, ehrlich gesagt, ja. Sondern die Christen, die aus dem hellenistischen Hintergrund sich bekehrt haben, haben dann eigene Dinge reingebracht. Ja, die Paulus dann im Kolosserbrief anspricht, wo er sagt, ihr braucht keine Tage und Monate und Essenvorschriften einhalten, die irgendwie eine Form von Demut kommunizieren und einen falschen Gottesdienst irgendwie kommunizieren. Sagt, das brauchen wir nicht. Wir sind mit Christus auferweckt, ja, Kolosser 2. Wir brauchen diese Dinge nicht einhalten. Also da sehen wir, da war Gesetzlichkeit mehr in der Form von ja, Zeiten, Essensvorschriften, berühre nicht, taste nicht an, iss nicht, ja, so diese Dinge. Und dann wissen wir, was passiert ist, das dunkelste Jahrtausend in der Geschichte der Menschheit, ja, die Vorherrschaft der römischen Kirche, die natürlich nur vom Gesetz geprägt war, und dann die Reformation. Dieser neue, wiedergefundene Glaube, der so begeistert vom Evangelium redet. Ich meine, macht euch mal die Mühe und lest mal den Heidelberger Katechismus. Wenigstens die ersten paar Absätze. Diese Begeisterung, die da zu finden ist vom Evangelium, ist einfach unglaublich. Diese neue, wiedergefundene Freiheit. Und es dauert nicht lange und wieder zerstört Gesetzlichkeit, was das Evangelium sich so hart erkämpft hat. Ja, und wir sehen Konflikte, die es gegeben hat, auch während der Reformationszeit. Und ein besonderer Konflikt, den möchte ich euch kurz ein bisschen hervorheben, weil der so bezeichnend ist, denke ich, für dieses Problem der Gesetzlichkeit. Und das ist im Jahre 1720, ist in Schottland eine große Kontroverse, ein großer Konflikt entstanden. Die wurde bekannt unter dem Namen The Marrow Controversy. Und Marrow eben von diesem Buch, von diesem Edward Fisher, was mit ein Auslöser war für diese Kontroverse. Der ursprüngliche Auslöser für die Kontroverse war jedoch ein sogenanntes Bekenntnis von Ochterath. Und Ochterath war ein Ort ungefähr 1,5 Stunden nordwestlich von Edinburgh in Schottland. Und wenn du dort ein presbyterianischer Pastor werden wolltest, musstest du dem Ochterather Bekenntnis zustimmen. Und das lautet folgendermaßen. Das heißt, stimmst du dem Folgenden zu? Ich glaube, dass es nicht richtig und nicht aufrecht ist, zu lehren, dass man die Sünde erst aufgeben muss, um zu Christus kommen zu können. Ich lese nochmal. Ich glaube, dass es nicht richtig und nicht aufrecht ist, zu lehren, dass man erst die Sünde aufgeben muss, um zu Christus kommen zu können. Das heißt, mit anderen Worten, du musst erst aufhören zu sündigen, bevor du zu Jesus kommen kannst. Ja? Ja, und das, also im Gegenteil, also das Ochterath hat gesagt, das muss man nicht machen. Man kann jederzeit zu Jesus kommen. Und dieses Ochterather Creed Bekenntnis, wurde von der presbyterianischen Kirche verurteilt. Das ist falsch. Und alle, die dem zugestimmt haben, wurden aus der Presbyterianer Kirche verbannt. Und dann hat sich eine Gruppe gebildet um dieses Buch von Edward Fisher, der eben das auch so vertreten hat, diesen Gegensatz Gesetz und Gnade. Und alle, die dieses Buch vertreten hat, deswegen Marrow Controversy von dem Buch, die wurden alle aus der Presbyterianer Kirche ausgeschlossen. Und Sinclair Ferguson, der ein Buch darüber geschrieben hat, der fasst zusammen und sagt, die Presbyterianer Kirche war auf einer lehrmäßigen und geistlichen Talfahrt. Sie fielen von den Wundern der freien Gnade ab in die Bande der Gesetzlichkeit. Und deswegen erwähne ich das, weil das so bezeichnend ist für die Kirche. Deshalb, ja, 1740 begann die Erweckung, wieder neu gefundene Freiheit. Und wieder nur ein paar Jahrzehnte später rein in den Konfessionalismus und in die Bekenntnisse und in die Gesetzlichkeit. Deswegen gab es später dann die Brüderbewegung, Anfang 1820 oder wann das losging. Ja, wo man raus wollte aus diesem Kirchentum, Hausversammlungen, ja, sich um den Tisch des Herrn versammeln. Wieder diese Freiheit gefunden und wieder kurze Zeit später raubt Gesetzlichkeit das, was die Freiheit erkämpft hat. Und wir wissen, dass Darby unversöhnt mit Benjamin Newton ins Grab ging über den Tisch des Herrn. Ja, letztlich eine Frage der Gesetzlichkeit. Und so sehen wir durch die Geschichte hindurch, dass eben diese Gesetzlichkeit immer wieder uns dieser Freiheit beraubt, die man im Evangelium haben kann. Und deshalb müssen wir einfach mal darüber reden. Deswegen ist es wichtig, das mal anzusprechen. Und jetzt müssen wir kurz überlegen, was sind denn dann die Ursachen? Ja, wie kommt es denn dazu? Weißt du, wie kommt man denn dahin überhaupt, dass man so gesetzlich wird, dass wir alle so eine Neigung dazu haben? Das geht ja mir genauso, ja, heute. Und ich denke, da gibt's viele Ursachen. Eins ist sicher ein fehlerhaftes Verständnis von Gesetz und Gnade allgemein. Aber viel grundlegenderes ist vielleicht einfach unser stolzes Herz. Ja, ein fehlerhaftes Herz des Menschen, das, mit dem wir als Christen, obwohl wir erneuert sind in Christus, genauso noch kämpfen. Der Stolz ist genauso noch da. Und mir gefällt, was Brent Bolin da sagt, der in seinem Artikel über Gesetzlichkeit schreibt, der wirkliche Zweck der Gesetzlichkeit ist, seinen Herrn, den Stolz, zu schützen. Und da denke ich, genau, darum geht's letztendlich. In seiner tiefsten Tiefe geht's darum, seinen Stolz zu schützen, seine Meinungen zu wahren, seine Dinge, die man sich zurechtgelegt hat, zu beschützen und zu wahren. Und dieser Stolz ist jetzt, denke ich, auch der Treibstoff für das, was wir im Galater 2 lesen. Und ich lese mir einfach mal die Verse kurz vor. Im Galater 2 geht es ja darum, dass Paulus den Petrus scharf zurechtweist. Ja, und sagt ihm, also erst isst du mit den Heiden, was ja völlig okay ist, dann kommen deine jüdischen Brüder und dann sonderst dich ab. Ja, was soll die Heuchelei? Einfach jetzt mal in eigenen Worten zusammengefasst. Ja. Und dann behauptet Paulus und sagt eben, dass wir eben befreit sind vom Gesetz und aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Und ich möchte nur die Verse 17 und 18 jetzt betonen mal. Und da sagt er, wenn aber auch wir selbst, also Galater 2, 17, wenn aber auch wir selbst, er meint sich die Juden hier im besonderen Maße, die wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, als Sünder erfunden wurden, ist dann also Christus ein Diener der Sünde? Das sei ausgeschlossen, das ist ausgeschlossen, sagt er. Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Nur mal kurz diese zwei Verse. Wie gesagt, der Zusammenhang ist dieses Ereignis vom Petrus. Und er sagt hier, schau, wir, die Juden da in der Situation, und wir natürlich auch, wir suchen unsere Gerechtigkeit in Christus. Das ist ja erstmal richtig. Das stimmt ja. Der ist ja ein Christus zu finden. Das ist ja in Ordnung. So, wenn wir aber dann, Vers 18, wenn ich aber das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Dann ist Christus kein Diener der Sünde. Ja? Wenn ich, der ich in Christus gerecht zu werden suche, wenn ich in dieser Gerechtigkeit jetzt lebe und während ich so mit Christus versuche, in dieser Gerechtigkeit jetzt zu leben, die ja schon mein ist, wenn ich dann das wieder aufbaue, was das Evangelium niedergerissen hat, dann mache ich mich selbst zu einem Übertreter. Und das ist irgendwie so dieser Kern der Gesetzlichkeit. Und ich habe da, ein Kommentator hat das so illustriert und gesagt, das ist wie wenn du hast ein altes Haus oder alte Gartenlaube und du reißt sie nieder, weil das Holz morsch ist und es nichts mehr taugt. Ja? Und dann schaust du und denkst dann, ja, eigentlich schade um das Holz. Und dann nimmst du die alten Balken und alten Säulen und baust das wieder auf. Wenn das Gartenhaus dann zusammenfällt, dann ist das kein, da bist du selber schuld. Ja. Dann ist das kein Problem der Statik oder was, sondern dann bist du selber schuld, wenn du die alten morschen Bretter wieder zusammennagelst. Und genau auf das will Paulus hinaus. Die Freiheit, die das Evangelium bietet, Freiheit, jetzt im Zusammenhang von diesen jüdischen Gesetzen, Essensvorschriften und was sie nicht alles hatten. Wir sind frei davon, oder die Juden da. Wenn man das dann wieder aufbaut, um sich selbst eine Gerechtigkeit vor Gott zu erwerben oder ansehen oder irgendeine, ja, Bestätigung vor Gott zu erwerben. Wenn du dann als Sünder erfunden wirst, das heißt, wenn du das nicht schaffst, dann bist du selber, dann bist du, wie hier steht, selbst als Übertreter. Stehst du selbst als Übertreter da. Und nicht zu Evangelium. Das ist Evangelium nicht dran schuld. Ja? Und genau das Problem führt uns jetzt zu unserem zweiten Punkt, zu diesen Auswirkungen der Gesetzlichkeit. Ja? Und wenn wir jetzt eben solche Dinge haben in unserem Leben, wenn das, was es auf Evangelium abgebrochen hat, wieder aufbaue. Wenn ich denke, als Christ muss ich jetzt irgendwelche Vorschriften einhalten. Ich muss bestimmte Verhaltensmuster an den Tag legen. Zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt denke, sind ja gute Dinge. Ja, wenn ich jetzt denke, als guter Christ geht man jeden Sonntag in die Gemeinde. Ist ja gut und richtig. Soll man ja auch. Ja, ist ja nichts Falsches dran. Ja. Wenn diese gute Sache, wenn ich mir die jetzt aber nehme, diese gute Sache, und ich bringe diese Sache, wie wir bei unserer Definition gehört haben, in die Angelegenheiten der Rechtfertigung hinein, dann wird's gesetzlich. Wenn ich sage, ich muss jeden Sonntag in die Gemeinde gehen, damit Gott wohlgesinnt auf mich schaut, dann ist das gesetzlich. Natürlich soll ich jeden Sonntag gehen, weil es eine Freude ist, die Gemeinschaft miteinander ist natürlich. Also versteht's das nicht falsch, ja? Das ist natürlich gut und richtig, die Dinge zu tun. Wenn ich aber diese Dinge nehme und sie als Mittel der Rechtfertigung benutze, dann bewege ich mich auf diesen Boden der Gesetzlichkeit. Und wenn ich dann zum Übertreter werde, weil ich es halt mal nicht schaffe, dann muss ich halt mal zu Hause bleiben, aus irgendeinem Grund. Und dann stelle ich mich selbst als Übertreter dar und denke mir, oh, ich war in der Gemeinde, oh nein, oh wie schlimm. Und dann werde ich depressiv und dann passiert sonst was mit mir, dann mache ich mir Vorwürfe und kriege ein schlechtes Gewissen. Ja, das ist dann diese erste Auswirkung von Gesetzlichkeit, dieser innere Konflikt, der entsteht, weil ich mir selber Standards zurechtgelegt hat, die Gott niemals stellen würde. Ja, natürlich, wie schon gesagt, wir sollen die Dinge tun, die richtig sind. Aber die Dinge sind keine Mittel, um mir irgendeinen Status vor Gott zu erwirtschaften. Ich hoffe, wir verstehen den Unterschied hier. Ja, das ist das Problem. Und dann entstehen eben diese innere Konflikte, weil diese Dinge, die gut und richtig sind, ich auf ein Level erhebe, wo ich meinen Selbstwert, meinen Wert vor Gott und meine Identität darüber definiere. Und das ist ein Problem. Und Dr. Charles Hodges, das ist ein Mediziner, der hat ein Buch geschrieben, eben über Depressionen und so Sachen aus einer christlichen Sicht, und sagt, dass eben Gesetzlichkeit sehr oft die Ursache ist für Depression bei Christen. Dass da Sorge und Angst und Zorn und oft eine traurige Stimmung in Menschen zu finden ist, die, so wie er es bezeichnet, so ein Leistungs- und Vertragschristentum leben. Sag ich, Gott ist nicht mein liebender Vater, sondern mein Vertragspartner. Und solange ich meine Seite des Vertrags einhalte, wird Gott mir wohlgesinnt sein. Ja? Aber wenn du so dein christliches Leben lebst, dann musst du depressiv werden. Weil das kann man nicht einhalten. Das ist unmöglich. Ja? Wenn ich alles, was ich denke, was Gott für gut und richtig heißt, eben Gebet, in die Gemeinde kommen, geben, soziales Involvement in der Stadt, all diese Dinge, die ja gut und richtig sind, wenn ich die aber als Vertragsgrundlagen benutze, damit Gott auch seine Seite des Vertrags einhält und mir wohlgesinnt ist, dann haben wir ein Problem. Ja, dann sind wir in diesem Vertragschristentum. Und wenn es da nicht klappt, dann ist ja klar, dass man dann eben oft furchtsam ist oder zornig, weil man immer denkt, ja, ich genüge nicht. Ja, und das ist anscheinend ein großes Problem und ein ständiger Druck, den wir da eben ausgesetzt ist, immer leisten zu müssen, immer das Richtige tun zu müssen, weil mein Ansehen, weil meine Rechtfertigung vor Gott davon abhängig ist. Nicht jetzt Himmel und Hölle Rechtfertigung, sondern Rechtfertigung im Sinne, dass ich vor Gott gut dastehe, dass er mir wohlgesinnt ist, dass er mich segnet. Ja? Und das ist eben das Problem der Gesetzlichkeit. Und wir kennen das, ich habe das oft gesehen und ich kenne es von mir selber, traurigerweise. Dann verfällt man eben in eine Heuchelei und findet Ausreden. Ja, wenn man seinen eigenen Standard da nicht einhalten kann und halt mal nicht in die Gemeinde gehen kann und sagt, ja, dann lässt man sich halt irgendwas einreden, redet man sich was ein, um sich selbst zu rechtfertigen. Ja. Und wie gesagt, da hat man selber, da kann jeder jetzt vielleicht selber nachdenken, und einsetzen, wo er denkt, ah ja, da habe ich mir einen Standard festgelegt, ja, über den ich mich definiere. Und wenn ich den nicht einhalte, führt zum inneren Konflikt. Ja, also da kann jeder vielleicht selber sich was einsetzen. Für mich war es zum Beispiel die Mission. Ja, ich habe mein Annehmen vor Gott über das Thema Mission definiert. Ja, du musst der Missionar sein und du musst den Stamm gehen. Und dann hat Gott das alles zerplatzen lassen und mein Leben ist zusammengebrochen, weil ich meinen Wert und mein Ansehen vor Gott über was definiert habe, was Gott nie gesagt hat, was Gott nie so gedacht hat. Natürlich wollen wir evangelisieren und rausgehen. Ist ja gut, ist ja richtig. Aber das bestimmt mein Annehmen und meinen Wert vor Gott nicht. Ja, verstehen wir den Unterschied? Ja, das ist mir ganz wichtig, dass wir den Unterschied verstehen. Dass wir nicht sagen, ja, da kann ich ja leben, wie ich will. Das will ich überhaupt nicht damit sagen. Ja, sondern wir messen diesen guten Dingen eine falsche Bedeutung bei. Ja, das will ich damit sagen. Und die Folge davon ist, dass wir diesen inneren Konflikt dann in die Gemeinde hineintragen. Ja, als Geschwister eben. Weil ich eben meine eigenen Standards für Gerechtigkeit und Geistlichkeit auf die anderen Geschwister projiziere. Ich gehe jeden Sonntag in die Gemeinde. Ich bin immer beim Gebetskreis. Warum ist der Bruder, die Schwester nicht da? Wieso machen die das nicht? Dann fälle ich geistliche Urteile über die Geistlichkeit meiner Geschwister, basierend auf meinen eigenen Standards. Und ich muss auch bekennen, einfach selber, dass ich mich selber oft dabei ertappe. Ja? Wir haben in Wien, bei unserer Gemeinde ist es so, dass eben auch die Brüder aufstehen und beten und ja, jeder was sagen kann. Und das ist so kindisch, man ertappt sich selber dabei und ich frage mich dann, der Bruder ist jetzt schon seit 3 Wochen nicht mehr aufgestanden am Sonntag. Da stimmt sicher was nicht mit dem. So denkt man dann, es ist so peinlich, aber so ist es. Weißt du, so ist unser Herz, ja? Und da projiziere ich meinen Standard für Geistlichkeit auf den anderen. Natürlich führt das zu Konflikten. Ja, das muss ja zu Konflikten führen. Und es wird immer schlimmer, wenn wir alle unsere Vorlieben und Vorzüge und Meinungen und Ideen, die wir so haben, die für uns ja gut und richtig sein können, wenn man die auf den anderen projiziert. Und Corona ist das beste Beispiel dafür. Ja, haben wir ja. Das ist das beste Beispiel für sowas. Kann ja jeder seine Meinung haben. Aber wenn ich das Corona-Thema zum Beispiel in die Angelegenheiten der Rechtfertigung hineinbringe und sage, oh, ein guter Christ verhält sich so und so in Bezug auf Corona. Warum verhältst du dich dann nicht so, wie ich denke, dass sich ein guter Christ verhalten soll? Ja, dann haben wir den Konflikt. Und schlimmer wird das dann eben noch, das kann man noch weiterführen und müssen wir eigentlich, weil schlimmer wird es dann, wenn diese Meinungen und Standards und eigentlich subjektiven Ansätze, die wir ja für gut und richtig heißen und ja auch okay sind. Ja, du kannst ja für dich selber ja ruhig eine Meinung haben, sollst du ja auch. Ja, ist ja auch richtig so. Kann man ja haben. Aber wenn diese Meinung, die du hast, wie man als Christ leben soll vor Gott, wenn diese Meinung dann zu einem Grenzzaun für Gemeinschaft wird, ich glaube, dann haben wir den Gipfel des Konfliktes erreicht und dann kommt es zu Spaltung und zu Streit und zu Trennungen. Alfred Poirier, der das Buch von The Peacemaking, also der friedenstiftende Pastor, geschrieben hat, der redet von so Grenzsteinen, die wir alle haben und alle haben sollen. Es gibt Grenzsteine für Gemeinschaft. Zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, also ich habe erkannt, dass Jesus Christus nicht Gott ist, dass die Dreieinigkeit eigentlich nur eine Idee, von irgendeinem Konzil ist oder was. Und das stimmt nicht. Dann ist das ein Grenzstein für Gemeinschaft mit mir. Dann sage ich, okay, dann tut mir leid, dann können wir keine Gemeinschaft haben. Zumindest nicht um den Tisch des Herrn. Wir können gerne ein Bier trinken gehen und dann reden wir drüber, aber nicht um den Tisch des Herrn, ja, wenn du Jesus als Gott ablehnst. Ja, da haben wir Grenzsteine, die ist ja völlig klar, die soll man haben. Das Evangelium, die Wahrheit und Reinheit des Evangeliums ist ein Grenzstein für Gemeinschaft. Und das soll er sein. Kann nicht jeder einfach kommen und Gemeinschaft haben. Ja, um den, das geht einfach nicht. Ja. Aber wenn wir jetzt nicht unumstößliche Grundsätze, sondern unsere Vorzüge und Vorlieben zu so Grenzsteinen machen, dann haben wir ein Problem. Wenn auf einmal die Corona-Geschichte ein Grenzstein wird zur Gemeinschaft, dann haben wir ein Problem. Das ist einfach nicht richtig. Das muss man einfach mal so sagen dürfen. Das ist kein unumstößlicher Grundsatz, sondern eine flexible, variable Meinung, die in einem Jahr vielleicht schon wieder vergessen ist, weil die ganze Geschichte vorbei ist. Oder was? Und das ist so wichtig. Und da gibt's tausend andere Dinge. Wir haben zum Beispiel, wir kennen jemanden in Österreich, in einer Gemeinde gab's eine Trennung, eine Teilung über die Kinderstunde. Ja? Da wurde die Meinung über Kinderstunde, wie sie ablaufen soll und wann sie stattfinden soll, zu einem Grenzstein für Gemeinschaft. Und die halbe Gemeinde ist gegangen. Das ist nicht richtig. Ja? Und darum geht's. Und da gibt's eine Fülle von Dingen, die man nennen kann. Wie gesagt, Kinderstunde oder Kleidervorschriften, Lieder, Gottesdienstabläufe. All diese Dinge können zu Grenzsteinen werden. Ja? Und wieder, ich muss mich selber an der Nase fassen. Da ein Problem, das ich habe zum Beispiel, sind Lieder. Ja? Ich habe so eine Abneigung gegen diese neumodernen, ich nenne sie I-Songs, ja, wo es nur um dich geht, die Ich-Lieder. Und ich muss wirklich aufpassen, dass ich das nicht auf einem Level erhebe, weil ich sage, nö, dass ich da mir Leute, die dann eben viel solche Sachen anhören, dann irgendwie suspekt werden oder einfach Abstand halten will lieber, ja. Das ist echte Gefahr. Und da muss ich selber mir sagen, nee, da muss ich selber eben erkennen und sagen, wow, was ist denn hier los, ja? Das ist ja nicht so schlimm, das ist eine Vorliebe, die jemand hat. Ja, du hast die Vorliebe und du hast die Vorliebe. Das ist ja okay, ja? Und das meine ich, ja? Dass man diese Dinge eben nicht zu Grenzsteinen für Gemeinschaft macht. Weil dann haben wir eben genau die Konflikte in der Gemeinde, die halt eben, ja, aufgrund von unserem eigenen Stolz, wie wir gesagt haben, leider da sind, aber vielleicht kann uns das helfen zu erkennen, oh ja, das sind vielleicht die Ursachen für so manchen unnötigen Konflikt mit jemand anders oder in der Gemeinde oder ja, wie auch immer. Dass man da drüber nachdenkt eben. Und deswegen denke ich, ist Gesetzlichkeit, wie wir jetzt vielleicht versucht haben, ein bisschen zu erfassen, ist Gesetzlichkeit eine Plage, die man auf jeden Fall bekämpfen muss. In uns selber zuallererst und dann natürlich in der Gemeinde. Ja. Und ich denke, erstmal müssen wir uns einmal überlegen, dass wir diese Gesetzlichkeit erstmal als solche erkennen müssen. Ich muss erst mal erkennen, dass da überhaupt Gesetzlichkeit im Spiel ist und das Problem ist, ja, bei der Sache. Und ich habe mir da, also etwas, was mir selber hilft, ich weiß nicht, ich sage es euch einfach mal. Es gibt da hier eine Liste von verschiedenen Konflikten, das ist habe ich von einem von meinen Lehrern halt eben also aus den USA, wo wir so einen Kurs über Konfliktlösung hatten. Und der hat ja so eine Reihe von verschiedenen Ereignissen aufgezählt, die zu Konflikten in Gemeinden und auch zu Spaltung geführt haben. Ja, und ich lese es mal, einfach so ein paar Sachen. Ist ein Argument oder ein Streit entstand über glutenfreies Brot beim Brotbrechen. Eine große Anzahl von Leuten hat die Gemeinde verlassen über den Kaffee, die Art von Kaffee, die ausgeschenkt wird, nachher. Und ein Mitglied wurde eben stark zurechtgewiesen über die Art von Vanillesirup, den er zum Kaffee mitgebracht hat. Ein Konflikt entstand über die Art der grünen Bohnen, die in einem Gemeindeessen serviert werden sollten. Ein Argument entstand, ob man in der Gemeinde Deviled Eggs erlauben soll. Weißt, Devil ist das Wort für Teufel, ja? Aber Deviled Eggs sind einfach Eier, die aufgeschnitten sind und wo so eine Paste drin ist, ja? Und wo der Name halt anstößig ist und sagt, ah, das darf man nicht in der Gemeinde servieren. Und so Sachen, ja, können wir noch viele nennen. Die Frage ist jetzt, wie denkst du drüber, wenn du diese Dinge hörst? Was ist deine Reaktion? Und ich muss mich wieder einfach selber erstmal nennen und sagen, man ist schon versucht zu denken, also wie kann man denn nur? Wie kann man denn sich nur über sowas streiten? Was sind denn das für Leute? Und ich muss ja sagen, wenn du so denkst, dann bist du schon selber gesetzlich. Wenn du denkst, du bist erhaben über irgendeinen Konflikt, dann hast du dir selber schon einen Standard festgelegt, wo du denkst, ach, das würde mir nie passieren. Ja? Und ich denke, dann sind wir schon gefährlich nahe. Und das ist für mich selber so ein Maß. Wie denke ich über so Konflikte? Denke ich, oh, wie können die denn nur? Dann muss ich mich selber fast, oh, schau, du denkst, du bist besser. Du denkst, du bist erhaben über irgendeinen Konflikt. Wer hat mitgekriegt, was mit dem Ravi Zacharias passiert ist? Kennt denn wer? Kennt ihr Ravi Zacharias? Das ist so ein amerikanischer Apologet. Sehr berühmt, sehr bekannt weltweit. Er ist gestorben an Krebs jetzt letztes Jahr. Und danach ist aufgeflogen, dass er sich in vielen, vielen Dingen sexuell vergangen hat. Ja, Riesendrama, Riesending. Und da spaltet natürlich auch die Christenheit und genau das Gleiche. Oh, wie kann man denn nur? Und das ist ja ein Wahnsinn und ist auch berechtigt. Ja, ist ja völlig klar, dass die Sache, die da passiert ist, zu verurteilen ist. Aber ich frage dich jetzt mal ganz genau. Hast du oder ich das Recht zu denken, dass ich erhaben bin über so ein Vergehen? Das würde mir nie passieren. Also wie kann ein Mann Gottes nur sowas tun? Das ist die Frage. Und erst wenn wir erkennen, dass in dir und in mir und im Ravi Zacharias und in den Geschwistern in Amerika, die sie über die grünen Bohnen streiten, das gleiche Fleisch ist, das gleiche Potenzial. Und dass wir diese Form von Gesetzlichkeit, diese Standards, die wir uns selber haben, setzen, bekämpfen müssen. Erst wenn wir das erkennen, ich denke, dann sind wir bereit für den Lösungsansatz. Und ich denke, das ist ganz wichtig. Wie gesagt, man will diese Taten oder Sünden, die passieren, auch im eigenen Leben, auf keinen Fall gutheißen. Sondern das ist ja wurscht, wir sind ja frei. Wir sind ja frei unter Gnade. Darum, das geht nicht. Aber es geht um diesen Standard, diese Erhabenheit. Na, wie dieser Pharisäer und der Zöllner da in Lukas 18, wo der betet und sagt, ach, ich bin so froh, dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner. Weißt du? Und das ist Gesetzlichkeit. Boah, das wird mir nie passieren. Ich bin so froh, dass mir nicht zustößen wird. Ja, das ist Gesetzlichkeit. Da hast du einen Standard, wo du denkst, das rechtfertigt dich vor Gott. Und was ist, wenn du den mal brichst, wie wir schon gesagt haben? Dann musst du Sorge haben und Angst und in Depression verfallen, weil du deine eigenen Standards nicht einhalten kannst. Oder du wirst zum Heuchler und legst halt irgendwelche Ausreden zurecht. Ja, wie wir es auch bei den Pharisäern gesehen haben und ja, auch in unserem Leben sicher auch schon erlebt haben. Aber trotzdem müssen wir uns jetzt, dann ist noch kurz jetzt das Gegenmittel dafür anschauen. Wenn wir mal erkannt haben, ja genau, das ist ein Problem. Ja, diese Gesetzlichkeit ist wirklich ein Problem. Und wir sind alle davon betroffen. Da braucht man keine Finger zeigen. Ich hoffe, mir geht's so. Und ich denke, dass wir vielleicht in unserem Kreis sicher auch damit zu tun haben hier. Und deswegen müssen wir uns das Gegenmittel anschauen. Ja, und das Gegenmittel für diesen Konflikt in uns selber ist natürlich das Evangelium. Was denn sonst? Ja, dieses wunderbare, herrliche Evangelium, diese Gnade, diese unverdiente Gnade, die uns zuteil geworden ist, wo vor allem im 2. Korinther 5, 21, wo Paulus sagt, dem, der Sünde nicht kannte, wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Na, wie dieser eben, habe ich schon mal erwähnt, wie Jerry Bridges sagt, dieser große Austausch, der da passiert ist. Jesus nimmt alle meine Sünde und er gibt mir seine Gerechtigkeit. Ja? Ich habe jetzt die Gerechtigkeit Christi. Gott schaut auf mich, als hätte ich jetzt schon ein perfektes, gerechtes Leben gelebt. Ich bin ausgezeichnet mit dem Lebenslauf Christi. Er hat mir seinen Lebenslauf gegeben. Ja? Und das ist das Evangelium. Und dann brauche ich so nicht mehr zu leben, wie es im Galater 2, 17, 18 steht, wie Paulus sagt. Dann brauche ich mir das, was das Evangelium abgerissen hat, an Vorschriften und Dingen, nicht mehr aufbauen und mir eine Gerechtigkeit vor Gott zu erwirtschaften, weil dann weiß ich, ich bin schon gerecht vor Gott. Dann bringe ich nicht mehr meine eigenen Standards in die Angelegenheiten der Gerechtigkeit, sondern ich bringe Christus in die Angelegenheit der Gerechtigkeit. Und dann weiß ich, Gott sieht mich als perfekt und gerecht und heilig und rein jetzt schon an. Ich brauche nichts mehr tun, um mir irgendwas an Ansehen vor Gott und uns Geschwistern oder anderen Menschen zu erwerben. Ja? Und dazu braucht es eben die Demut. Und das müssen wir eben auch kurz erwähnen, diese Demut ist eben diese Voraussetzung, die diesem stolzen Herz, das leisten und tun und gut dastehen will, eben entgegenwirkt. Und sagt, nee, es ist ja schon alles getan. Und ich wusste diesen bekannten Prediger und Autor aus der Brüderbewegung zitieren, Charles McIntosh, der sagte, der bringt es voll auf den Punkt, wenn er sagt, wenn der Mensch so wie er ist, auf Gott trifft, so wie er ist, dann gibt es eine perfekte Antwort auf jede Frage. Dann gibt es eine göttliche Lösung für jede Schwierigkeit. Eine göttliche Lösung, keine menschliche. In dem Moment, wenn der Mensch seinen richtigen Platz vor Gott einnimmt, kann Gott ihm begegnen mit perfekter Gnade, souveräner, ungetrübter Gnade. Die Fülle Gottes wartet auf ein leeres Gefäß. Und genau das ist es. Gott will uns mit seiner Fülle ausfüllen, mit seinem Leben. Und wir wollen leben für den Herrn Jesus und mit ihm. Aber nicht, um uns irgendein Ansehen zu erwirtschaften, sondern weil wir schon gerechtfertigt und angenommen und geliebt und reingemacht sind. Und das ist dann, wie eben McIntosh auch sagt, nicht aus Zwang, sondern aus Hingezogenheit zu ihm. Wollen wir die richtigen Dinge tun? Nicht aus Zwang, um irgendwas zu erwirtschaften, um einen Vertrag zu erfüllen, sondern weil wir uns hingezogen fühlen zu dem, der alles für uns getan hat. Der perfekte Erlösung und uns mit einer perfekten Gerechtigkeit schon gekrönt hat. Das ist eine völlig andere Voraussetzung fürs christliche Leben. Aus dieser ständigen, oh, ich muss ja und ich soll ja und als Christ muss man ja und soll man ja. Also ich darf, ich bin erlöst und ich darf in die Gemeinde kommen, um bei meinem anfänglichen Beispiel zu bleiben. Und dann kann man sich ja nur vorstellen, dass das in die Gemeinde hineinwirkt. Ja, da braucht man gar nicht jetzt lange reden. Das ist ja klar, wenn der Einzelne selber diese Demut hat und sagt, ja, ich bin erlöst. Also ich bin ein leeres Gefäß, das Gott füllen muss und täglich füllen kann mit allem, was man zum Leben braucht. Das wird sich natürlich auf die Gemeinde auswirken und hineinfließen. Und dann werden wir auch das, was Paulus in Römer 14 für die Gemeinde hat, einfacher anwenden können. Wenn er sagt, wenn ihr zusammenkommt, dann kommt ihr nicht zusammen, um über Meinungen zu streiten. Ja, so, Römer 14, Vers 1. Ja, wenn ihr zusammenkommt, kommt nicht zusammen, um über Meinungen zu streiten. Ja, dann kann ich demütig genug sein und sagen, nö, das ist okay. Der denkt so, ich denke so, passt. Da gibt's kein, ich brauche mir nicht behaupten, ja, dann ist dieser Stolz nicht da, um sich irgendwie profilieren zu müssen. Dann kann ich getrost Dinge annehmen, dann kann ich auch getrost Gemeinde, Ältestenentscheidungen annehmen. Sagen, ja, das ist halt so, ich bin nicht abhängig davon, von einer gewissen Entscheidung, ja, von einer gewissen Art, wie man Kinderstunde macht, ja, wie ihr Gottesdienst funktioniert. Wie gesagt, da kann man vieles wieder einsetzen. Und dann kann man auch aus Gemeinde, aus Gemeinschaft einfach freier leben und hat weniger Konflikt. Und so wirkt sich das dann eben auch in die Gemeinde hinein und ist das vielleicht auch das Gegenmittel für die Gemeinde. Und so können wir einfach wirklich sehen, dass Gesetzlichkeit schon eine zerstörerische Kraft ist. Ja, wir wissen, was wir tun können. Das Evangelium ist die Lösung letztendlich. Und wir sehen schon hoffentlich, dass es wirklich als eine Sache ist, die man eben bekämpfen muss, die es in der Geschichte immer schon gegeben hat. Ja, und den Mut wünsche ich uns als Gemeinde, als Einzelne, diesen Mut einfach das mal zu hinterfragen und sich selbst mal dahingehend zu hinterfragen und zu sagen, ja, wo stehe ich da? Ja, sind da Dinge in meinem Leben, wo ich mir eigene Gesetze und Dinge aufgestellt habe als Standards von Geistlichkeit und Rechtfertigung und diese dann anzugehen? Und wenn wir dann drüber nachdenken, wenn wir jetzt über diese Anfangsfrage nachdenken, jetzt zum Schluss und sagen, okay, wie gehen wir jetzt mit dieser Frage um? Darf ein Christ am Sonntag laufen oder Wettkämpfe bestreiten oder nicht? Wenn wir diese Frage jetzt in einem gesetzlichen Rahmen beachten oder lösen, dann wird es zu Konflikt führen. Ja, weil du denkst anders drüber als ich. Wir haben andere Standards für eben Geistlichkeit und das ist ja okay. Aber wenn wir jetzt gesetzlich versuchen, das zu lösen, dann wird es unweigerlich Konflikt geben, weil es einfach verschiedene Ansichten gibt drüber. Ja? Aber wenn wir jetzt solche Fragen, die jetzt einfach Meinungen und Fragen sind und keine grundlegenden Säulen, ja, wenn wir so eine Frage jetzt und andere zweifelhafte Fragen im Lichte des Evangeliums betrachtet, dann passiert was ganz Interessantes. Dann wird diese Frage auf einmal unwichtig. Dann wird die auf einmal unbedeutend und verschwindet einfach im Lichte des herrlichen Evangeliums. Amen.